The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 30. Juni.
Ich könnte mich jetzt verführen lassen, zu allem Möglichen was zu sagen, das will ich nicht. Und wir werden ja noch viel miteinander reden, denn ich habe vor, ein ehemaliger Kanzler zu sein, über den sich die SPD immer freut.
Olaf Scholz sorgte damit für den größten Lacher auf dem SPD-Parteitag am Wochenende. Viele verstehen das als Spitze gegen Gerhard Schröder, den Altkanzler. Scholz als Stimmungsmacher. Wer hätte das denn gedacht? Ansonsten wird dieser Tage eher wenig gelacht bei den Sozis. Aber ihr Unglück, das macht es ja so besonders, hängt gar nicht in erster Linie mit der Wirklichkeit zusammen. Denn, ja, die SPD hat bei der Wahl eine Riesenpleite hingelegt. Auf dem Parteitag kroch denn auch der neue, starke, jetzt nur noch halbstarke Mann Lars Klingbeil zu Kreuze. Mea culpa.
Und ja, ich will es einmal sagen, ich weiß, ich habe Fehler gemacht in den letzten Monaten, aber dass ich mich für Zusammenhalt eingesetzt habe, liebe Genossinnen und Genossen, das war der richtige Weg.
Fakt ist aber auch, die Partei regiert mit. In Ländern wie Brandenburg, im Saarland, Rheinland-Pfalz, in Meck-Pomm, in Niedersachsen, in Bremen und in Hamburg. Und mit 7 Ministerinnen und Ministern ist man auch im Kabinett Merz vertreten. Einer dieser Minister heißt Klingbeil, er ist Finanzminister und Vizekanzler. Tja, und von den Delegierten wurde er trotzdem bei der Wiederwahl als Parteichef mit 66,4% abgewatscht. So ist sie, die SPD.
Alle 619 Stimmen waren auch gültig. 402 Stimmen waren für Ja.
International allerdings ist die Sozialdemokratie voll da. Mette Frederiksen in Dänemark und Keir Starmer in Großbritannien zeigen das. Das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters, das war eine Prognose von Lord Ralf Dahrendorf. Eine Prognose, die deshalb nicht eingetreten ist, weil der Kampf um Teilhabe und soziale Gerechtigkeit ja in Wahrheit nie zu Ende gekämpft ist. Die SPD besitzt, fast wie der Papst, eine Art ewige Flamme, auch wenn wir davon im Moment nur die Glut sehen.
Et Fili, et Spiritus Sancti. Amen.
Die SPD leidet trotzdem und zwar an sich selbst. Hier drei Illusionen, die dieses Leiden der SPD befeuert. Illusion Nummer 1. Früher war alles besser, glauben viele bei der SPD. Das ist schlicht Unsinn. Das Godesberger Programm zum Beispiel gilt als Geburtsstunde der Volkspartei SPD, die sich dann abgewandt hat vom Marxismus. Dieses Godesberger Programm war doch hoch umstritten und bedurfte tatkräftiger Überzeugung durch Menschen wie Willy Brandt.
Es ist ein Programm, das die deutsche Sozialdemokratie darstellt als eine kämpferisch-demokratische Freiheitsbewegung dieser Zeit, eine Partei, die den Mut hat und über die Kraft verfügt, als das zu erscheinen, was sie ist.
Helmut Schmidt kämpfte um die NATO-Nachrüstung, Schröders Agenda 2010. Wir alle erinnern uns, spaltete die Partei und kostete Schröder am Ende das Amt. Die SPD war noch nie ein Abnickverein. Je vitaler die Debatten, desto besser für die Partei. Illusion Nummer 2. Links wartet das Paradies. Tja, wenn das denn mal so wäre, aber so ist es nicht. Der Glaube, ein Linksruck könnte die Partei jetzt retten, der blendet aus, dass Arbeiter und Angestellte längst zu Bürgern aufgestiegen sind, zu Bürgern, die sich von Klassenkampf-Rhetorik nicht mehr angesprochen fühlen. Die Arbeiter von heute fahren SUV und bauen sich ein Eigenheim. Sie fürchten nicht so sehr den Kapitalisten, sondern den Steuerbescheid und das Bauamt mit seinen komplizierten Auflagen. Illusion Nummer 3, Denkzettel helfen beim Denken. Die Idee, man könne aus Wahlniederlagen auf Parteitagen automatisch klüger werden, ist bequem, aber falsch. Denkzettel erzeugen oft nur Trotz. Nach der Wahlniederlage im Bund hat sich die SPD eben nicht neu erfunden, sondern in Schutzbehauptungen geflüchtet. Klingbeil sagte in seiner Rede zur verlorenen Wahl:
Und als wir doch gemerkt haben, dass die Krise da ist und gerade in der Industrie viele Arbeitsplätze bedroht waren oder sogar verloren gegangen sind, als viele Tausende um ihre Jobs gebangt haben, da war die Krise da, aber die Sozialdemokratie war nicht voll da.
Das ist keine Analyse, das ist eine Ausrede. Aber deshalb muss man den eigenen Mann doch nicht mit einer Niederlage zur Niederlage ausstatten und ihn damit anzählen. Und angezählt, das ist er jetzt. Fazit: Die SPD sollte sich vielleicht weniger mit sich selbst beschäftigen als mit den Dingen, die echte Menschen bewegen. Wie erzeugt man weiterhin Wohlstand? Wie bekommt man die Migration in den Griff? Und was ist mit der Kriegsgefahr? Und der SPD-Vorsitzende braucht, wenn er denn die Partei führen soll, auch Gefolgschaft und keine Heckenschützen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der SPD-Linke Ralf Stegner spricht über die Zukunft seiner Partei und unseres Landes.
Meine Generation ist die erste, die in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist. Wir haben die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt. Punkt.
Anne Schwedt analysiert die Meinung der Wall Street zur Big Beautiful Bill von Trump. Amazon-Gründer Jeff Bezos inszeniert sich in Venedig und in Berlin zeigen die Philharmoniker, wie man Musik für das Volk macht und nicht nur für die Elite. Ralf Stegner ist ein Mann der SPD-Linken. Seit rund 30 Jahren macht er Politik. Anfangs war er im Norden, Schleswig-Holstein war sein Einsatzgebiet. Finanzminister, Innenminister, Fraktions- und dann auch Landesvorsitzender. Auf Bundesebene ist Stegner ebenfalls eine markante Stimme, nicht zuletzt als langjähriger Parteivize und als Vertreter des linken Flügels seiner Partei. Seit 2021 sitzt er im Bundestag. Er ist bekannt für seine pointierten und oft auch unbequemen Analysen. Also rufen wir ihn doch jetzt einfach mal an, denn über das Wochenende fand ja der SPD-Parteitag in Berlin statt und da will ich doch jetzt von ihm wissen, wie es ihm und seiner Partei geht. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Ralf Stegner.
Guten Tag, Herr Steingart.
Sagen Sie mal, Ihr Vorsitzender, Herr Stegner, der hat für die SPD trotz Wahlniederlage eine Menge rausgeholt. Minister, so viel wie die CDU, diesen riesen Investitionstopf mit einer Geldsumme, von der Olaf Scholz nur geträumt hat. Vizekanzler, Finanzminister. Und dann wird er so abgewatscht. Was muss man eigentlich tun bei der SPD, um mal gelobt zu werden?
Naja, dann muss man natürlich sehen, wir hatten ein wirklich so schlechtes Wahlergebnis. Ich glaube, das schlechteste seit 138 Jahren.
Und aber war das nicht Olaf Scholz? Der ist ja jetzt auch in der Versenkung deswegen verschwunden.
Na, so kann man das ja nicht sagen. Das kann man nicht alles beim Bundeskanzler abladen, der im Übrigen, wenn nicht außenpolitisch, die Sache sehr gut gemacht hat, sondern da gehören ja mehrere dazu. Da zähle ich mich auch dazu. Da gehören auch die Bundestagsabgeordneten dazu, aber natürlich auch die Parteiführung. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht so ganz überraschend, dass eine Partei, die so abgewatscht wird von Wählerinnen und Wählern, ja noch keine Zeit hatte, die Ursachen zu diskutieren. Denn wir hatten erst Wahlkampf, dann Koalitionsverhandlungen und jetzt der vorgezogene Parteitag, das war der Ort. Und da, glaube ich, ist das dann schon irgendwo nachvollziehbar.
Also das war schon nochmal der Frust über das Wahlergebnis, würden Sie sagen, weil diese Zahlen sprechen ja zu uns nicht. Man sieht das schlechte Ergebnis. Ist das was Persönliches? Ist das was Politisches? Sie sagen, es ist das schlechte Bundestagswahlergebnis.
Naja, und die Konsequenzen daraus natürlich, denn das wird ja nur besser werden, wenn wir die Ursachen analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und daran hat es natürlich noch bislang gemangelt. Und insofern ist es nicht nur das Ergebnis an sich, das steckt allen in den Knochen, sondern schon auch die Frage, woran hat das denn gelegen, was muss man tun, damit es besser wird. Denn allen ist doch bewusst, dass wir jetzt eine Regierung haben, die einzige Alternative zu einer rechtsradikalen Regierung. Es gab gar keine andere Möglichkeit mehr. Da verweigert sich die SPD natürlich nicht. Und ein ordentliches Verhandlungsergebnis war es auch, da haben Sie recht. Aber es ist natürlich trotzdem so, für Union wie für SPD stellt sich die Frage, wenn wir das nicht schaffen, in dieser Legislaturperiode erstens die gut zu Ende zu bringen, zweitens gute Arbeit abzuliefern, dann weiß der Kuckuck, was uns passiert. Und das wissen alle Delegierten, deswegen geht es natürlich auch um was bei der Frage.
Aber gerade dafür könnte man, Sie haben auch Kinder, Herr Stegner, könnte man sagen, am Beginn einer Besteigung sozusagen motiviert man den Vorsitzenden mit einem guten Ergebnis, wie mit der Co-Vorsitzenden ja auch geschehen bei Bärbel Baas, und sagt, pass auf, schwierige Situation, jetzt müsst ihr, damit es nicht an die Rechten geht, was rausholen, aber jetzt ist er doch ziemlich getunkt und eigentlich in seiner Autorität auch in Frage gestellt.
Das glaube ich nicht. Also es ist,
oder hätte er abtreten sollen? Wäre das Ihre Erwartung gewesen? Oder hat der Parteitag erwartet, für den Mann, der für die Wahlkampfführung verantwortlich war, dass er abgeht auch?
Nein, das glaube ich nicht. Denn also sich einen Sündenbock zu suchen, einer ist an allem schuld, das ist natürlich genauso Unsinn. Aber trotzdem ist es so, dass man nicht einfach nur die Personalentscheidung treffen kann. Und man hatte ja zeitweise den Eindruck, es wurde dann alles bei wahlweise Saskia Esken oder Olaf Scholz abgeladen. Und das ist eben, glaube ich, auch nicht richtig. Und das haben die Delegierten vielleicht auch als nicht richtig empfunden. Und sie hätten sich vielleicht auch gewünscht, dass wir ein bisschen stärker über die Ursachen diskutieren und nicht nur versuchen, Geschlossenheit und Einigkeit herzustellen und teilweise auch Fröhlichkeit. Und ich will mal so sagen, diese Standing Ovations, die sind nach meinem Gefühl immer noch besser, wenn die für ganz besondere Momente da sind und nicht jedem gewährt werden.
Ja, dieses mit der Geschlossenheit, das sagen ja so alle Parteien. Ich habe das Gefühl, dass die SPD stärker war, als die Flügel geschlagen haben, als die geistige Auseinandersetzung um die wichtigen Fragen, Ostpolitik, Godesberg, Mitte, aber auch später Nachrüstung, Helmut Schmidt, Agenda 2010, als diese großen Debatten in der SPD geführt wurden und nicht mit Geschlossenheit sozusagen alles rhetorisch zugekleistert wurde.
Da gebe ich Ihnen sehr recht, und so habe ich ja selbst auch geredet auf dem Parteitag. Die SPD muss der Ort für lebendige Debatten sein. Manche Debatten werden überhaupt nur bei uns geführt. Und das ist auch wichtig so. Und eine Volkspartei muss auch aushalten, dass man verschiedene Flügel hat, dass man verschiedene Milieus erreichen muss, dass man auch eckige Typen hat, dass man Leute hat, die was wollen, und dass das nicht nur, sagen wir mal, ein Verein ist, wo man irgendwie Karriere macht, wenn man sich anpasst oder sowas. So, das passt nicht zu unserer SPD.
Nun haben Sie zusammen mit Mützenich und sehr, sehr vielen anderen ja ein Manifest entworfen, das in der Verteidigungs-, in der Außenpolitik eine andere Marschroute vorschlägt. Aber auch darüber ist ja nicht wirklich gesprochen worden auf dem Parteitag. Sie haben das thematisiert, haben gesagt, die SPD soll Friedenspartei sein. Aber irgendwie ist die Debatte ausgefallen, Herr Stegner, hatte ich das Gefühl. Man konnte sich ja darauf freuen, dass die Standpunkte mal ausgetragen werden. Teile davon findet man bei der AfD, Teile davon findet man bei den Grünen und auch bei der Linkspartei sehr stark, dessen, was Sie sagen. Aber bei der SPD offenbar war das nicht gewünscht?
Naja, insgesamt gibt es sehr, sehr viele in der Partei, die positive Rückmeldungen geben, gerade von der Basis. Und ich hatte auf dem Parteitag den Eindruck, dass das in der Tat nicht so gewünscht war. Da hätte man sich lieber gewünscht, man stellt einen Antrag, dann wird er abgestimmt, dann ist die Sache erledigt. Aber wir haben bewusst keinen Antrag gestellt, weil es mir darum ging und anderen die Debatte zu eröffnen und nicht irgendwas abzuschließen. Und weil Sie gerade gesagt haben, da gäbe es Übereinstimmung mit Linkspartei und Wagenknecht und auch der AfD, bei den Wählern gibt es die. Die fallen auf die falschen Narrative rein, glaube ich, weil sie glauben, das Angebot Friedenspartei hat sonst keiner der demokratischen Parteien zu bieten. Die Grünen, die CDU, die FDP, die reden nur über Waffen. Und wenn dann bei uns auch nur darüber gesprochen wird, dann werden die förmlich dahin gedrängt. Und so interpretiere ich übrigens auch das Wahlergebnis. Ich glaube, dass die Wahlniederlage eine Menge damit zu tun hat, dass wir bei den Themen Migration und beim Thema Krieg und Frieden das den Populisten und Rechtsradikalen kampflos überlassen haben. Das ist ein Fehler.
Gerade bei der Migration hat der SPD-Parteitag jetzt nochmal den Familiennachzug, den die Große Koalition gerade reduziert hat, möchte der Parteitag wieder ausweiten. Ist das wirklich das in der Migrationsfrage, was die SPD-Wählerschaft möchte? Mehr Migration? Mehr Familiennachzug?
Nein, das möchte die Wählerschaft, glaube ich, nicht. Sie will schon Ordnung haben. Ich glaube, nur für uns ist das der Punkt Humanität der Frage. Und wenn Sie sich den Familiennachzug angucken, das fällt quantitativ kaum ins Gewicht, aber was die Integration angeht, sehr. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären mit zwei Kindern hier und Ihre Frau wäre in einem Kriegsgebiet und dürfte nicht kommen. 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gruselige Vorstellung. Und Humanität, das ist der Punkt, über den wir viel mehr reden müssen. Es hat uns viel Ansehen in der Welt gekostet, dass wir über humanitäres Völkerrecht in der Ukraine geredet haben, aber in Gaza so gut wie gar nicht. Und viele sagen immer, ich bin ja auch gegen Krieg, ich will ja auch Frieden, aber, und dann folgt nichts mehr und die Menschen sterben weiter. Und das ist eher der Punkt. Also Humanität, die müssen wir, finde ich, zum Thema machen, dass wir weniger ungeregelte Migration haben müssen. Das wissen alle auch. Und ich glaube, wir haben im Wahlkampf den Fehler gemacht, dass die einen das mit rosa-roter Brille betrachtet haben, als gäbe es kein Problem. Und die anderen haben sich am Schäbigkeitswettbewerb beteiligt, mit nur nicht ganz so schlimm. Die Leute wählen es auch nicht, die sowas richtig finden. Und da muss man, glaube ich, eine andere Perspektive finden. Und das haben wir versäumt.
Was ist der Kern vom Kern der derzeitigen Malaise der SPD? Abschließend nochmal gefragt, Herr Stegner, was würden Sie, wenn Sie den einen Punkt, wir haben jetzt die Migration berührt, wir haben die AfD gestriffen, deren Verbot Sie betreiben wollen. Sie haben über die Außenpolitik und den Friedenspartei SPD gesprochen. Was ist der eine Punkt, wo Sie denken, da kommt wieder Luft unter die Flügel?
Der Kern für die SPD muss immer das Soziale sein. Bezahlbare Mieten, Arbeit, von der man leben kann, vernünftige Rente, solidarische Gesundheit, das sind unsere Themen. Die sind in den Hintergrund gerückt, weil die Themen, die ich angesprochen habe, nicht gut genug behandelt worden sind. Und der Kampf gegen Rechts, Herr Steingart, ist für uns nicht irgendwie nice to have, sondern das ist unsere Geschichte. Wir wissen ganz genau, wenn Rechtsradikale was zu melden haben, dann ist mit der Demokratie bald vorbei und mit dem Frieden auch. Und ich will das mal ein bisschen pathetisch sagen, ich habe es auch im Parteitag auch gesagt, ich bin 65 Jahre alt, meine Generation ist die erste, die in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist. Wir haben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt. Punkt. Ausrufezeichen.
Ja, aber in der Sache muss das doch passieren, doch nicht durch das Verbot der derzeit größten Oppositionspartei im Bundestag. Ja. Das kommt doch wahrscheinlich einen Tick zu spät, einerseits. Und zweitens, was ist das für ein Signal, dass Sie einen Wettbewerber, wenn der verboten gehört, dann wird er ja ohnehin nicht von der SPD verboten,
nein,
sondern
da
das muss
dabei.
Dann ja das Bundesverfassungsgericht tun.
Da
das heißt, ganz
Ihnen.
Andere sind gefragt bei dem Thema.
Ja, da bin ich ja bei Ihnen. In erster Linie muss man gute Politik machen und dafür sorgen, dass Rechtsradikale nicht gewählt werden. Und die SPD will die AfD auch gar nicht verbieten, sondern sie will, dass der Antrag gestellt wird, dass das Bundesverfassungsgericht das prüft. Deswegen haben wir das in der Verfassung. Worauf wollen wir denn noch warten? Aber Sie haben recht, im Kern muss das in der politischen Auseinandersetzung sein. Und übrigens, ein Fehler, den wir auch gemacht haben, über den haben wir kaum gesprochen, ist, es reicht, wenn man denen die einfachen Inhalte überlässt, aber man darf ihnen nicht die einfache Sprache überlassen. Und wir haben so eine Plastiksprache. Die Politiker reden manchmal nicht so, dass die Menschen sie verstehen, die sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Ich bemühe mich sehr darum, Klartext zu reden. Und ich glaube, das müssen wir tun, wenn wir Leute erreichen wollen.
Ja, mit der Sprache, das ist mir das größte Rätsel, dass eine Arbeiterpartei so soziologisch spricht mit den Leuten. Der Letzte, also das ist jedenfalls Friedrich Merz jetzt mit der Drecksarbeit, wäre nicht mein Wort für diese Situation im Gazastreifen, das so zu bezeichnen. Aber das ist, sagen wir mal, die Sprache, die die Menschen verstehen. Und warum ist die der SPD eigentlich abhanden gekommen?
Ich weiß das auch nicht, wobei ich Ihnen sagen muss, wir haben mal eine Wahlforscherin gehabt, die hat uns gesagt, sie habe den Eindruck, die SPD kann ihre eigenen Wähler nicht leiden. Und das ist irgendwie, so darf das nicht sein. Naja, schauen Sie, wir haben immer mal wieder Leute gehabt, die nicht Akademiker waren. Mit denen sind wir nicht gut umgegangen und das finde ich falsch. Die Kabarettisten sagten in den 60er Jahren, naja, man wählt so lange CDU, SPD, bis man ein Eigenheim hat, dann kann man ja auch CDU wählen. So sollte es nicht sein. Sondern wir müssen im Grunde genommen zeigen, dass wir wissen, dass die meisten Menschen keine Akademiker sind. Und das ist schon eine Sache, da könnte man als Sozialdemokrat auch anders drauf gucken. Und ich tue das eher so. Und ich finde, da müssen wir uns wirklich ein Stückchen mehr anstrengen. Und Politik ist manchmal zu vornehm und manchmal zu verkopft und zu theoretisch. Und das ist nicht gut, wenn man Volkspartei sein will und Stimmen gewinnen.
Herr Stegner, es tut wenigstens gut, jemanden zu hören am frühen Morgen, der einen klaren Blick auf Sprache und die Zustände in der eigenen Partei hat. Abschließend in einem Satz, mit welcher Stimmung haben Sie den Parteitag in Berlin Richtung Schleswig-Holstein wieder verlassen?
Beunruhigt, weil die Partei schon in großer Verwirrung ist nach diesem Wahlergebnis. Aber wir haben schon Krisen durchgestanden, wir werden auch dieses tun. Und Sie können sicher sein, ich werde mich daran beteiligen und ich bin immer dabei, wenn es darum geht, dafür zu sorgen oder dafür zu kämpfen, dass mein Laden wieder nach oben kommt.
Herr Stegner, danach kann gar nichts mehr kommen. Wünsche gutes Gelingen und einen fröhlichen Tag trotz alledem. Dankeschön.
Ihnen auch herzlichen Dank. Tschüss, Herr Steingart.
In einer Welt in Unsicherheit ist Zuversicht nicht nur schön fürs Gemüt, sondern wichtig für den Erfolg. Darum hat die MyWay, unser Strategiegipfel der Familienunternehmen, in diesem Jahr das Motto Doing Business in a World in Disorder. Zu Deutsch, wie macht man eigentlich Geschäft in einer Welt, in der einem fast schwindelig wird? Deutschlands Mittelstand will nicht verzagen, sondern sich vernetzen und inspirieren und lernen von denen, die aus dem Gröbsten raus sind oder von denen, die zeigen, wie es anders gehen kann. Die MyWay ist dafür genau der richtige Ort. Als Speaker haben wir in diesem Jahr gewinnen können, zum Beispiel Dr. Simone Bajeltra von Henkel oder auch Professor Roland Berger, die Beraterlegende. Aber auch Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil schaut für eine Keynote vorbei. Naja, und auf Dr. Carsten Wildberger freue ich mich auch, dass der neue CDU-Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Er kommt selbst aus dem Unternehmertum, war Manager bei Mediamarkt Saturn, bevor er jetzt zum Minister bestellt wurde. Dazu gibt's noch Masterclasses vielerlei Art, Live-Musik, Vorträge und das alles im schönen Berliner Westhafen am 24. und am 25. September. Ich freue mich auf Sie und alle Infos und Ihre Tickets, die finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Regierung endlich angekommen im Alltag, im Regierungsalltag. Kanzler Merz war beim NATO-Gipfel, die SPD hatte ihren Parteitag und die Minister und Ministerinnen, so scheint es, sind also jetzt bei der Arbeit. Jörg Thaddäus hat für den Hauptstadt-Briefing-Podcast mit einem Mann gesprochen, der abseits dieses Berliner Politikbetriebs tätig ist, aber dessen Stimme dennoch in der Hauptstadt gehört wird. Er ist kein Sozialdemokrat. Er ist Christdemokrat, aber die Sozialpolitik ist trotzdem sein Metier. Die Rede ist von Karl Josef Laumann. Seit 2017 ist er Arbeits-, Gesundheits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen. Der gelernte Maschinenschlosser ist ein Unikum, so wie Jörg Thaddäus übrigens auch. Also zwei ganz besondere Menschen. Mal hören, was die beiden sich zu sagen haben.
Aber tatsächlich ist es so, dass Sie damit ja sich ein Thema ausgesucht haben. Das ist schwierig. Das ist zwangsläufig anstrengend. Gerade wenn wir an die verschiedenen Sozialkosten denken, ja, die es da gibt. Aber jetzt sehen, jetzt erleben Sie den nicht viel älteren Friedrich Merz, wie er Bundeskanzler ist, in dieser Woche bei der Königin und dem König der Niederlande zu Gast, macht Außenpolitik, großes außenpolitisches Parkett. Hatten Sie da noch nie die Sehnsucht, Herr Laumann, dass Sie dachten, ach, ich könnte es mir auch ein bisschen leichter vorstellen und auch mal schön bei der holländischen Königin im gelben Kleid zu Abendessen?
Ja gut, ich glaube, dass mir das nicht so liegt. Also ich sage immer ganz offen, das Ressort Arbeit, Gesundheit, Soziales bei uns im Land Nordrhein-Westfalen ist eigentlich so von meinem ganzen Gefühl her mein Ressort. Ich glaube auch nicht, dass ich es so schlecht mache. Die Umfragewerte sind ja nicht so ganz katastrophal für mich. Mir war eigentlich in meinem Leben immer wichtig, dass man sich um die fleißigen Leute kümmert, die vielleicht nicht die größte Lobby haben. In der Sozialpolitik ist es ja so, dass man sehr genau gucken muss, nicht der am lautesten schreit, hat immer das größte Problem. Das größere Problem haben oft Menschen, die sich so gar nicht bemerkbar machen, die es schwer haben, sich durch das System durchzufinden. Und deswegen ist mir wichtig, dass man sich auch in der Politik darum kümmert, dass wir für diese Menschen Politik machen. Im Übrigen, in der Region, wo ich lebe, im Münsterland, in dem Dorf Riesenbeck, wo ich nur seit meiner Geburt lebe, wissen Sie, das sind Ecken, wo die CDU ja noch 50% kriegt. Da wählen die kleinen Leute uns auch. Und ich bin auch in einer Ortsunion groß geworden, wo auf der einen Seite ein Mann wie Baron Heeremann drin war, der damalige Bauernpräsident und der sicherlich einige viele Hektar an den Füßen hat. Aber wo eben auch wir Arbeitnehmer drin waren und drin sind.
Das ganze Interview mit Karl Josef Laumann und den NATO-Gipfelbericht von meiner Kollegin Carina Mössbauer, all das hören Sie in der aktuellen Folge Hauptstadt, das Briefing. Den Link gibt es in den Shownotes. Erkenntnisgewinn? Ich würde sagen, garantiert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden alle über die Big Beautiful Bill von Donald Trump. Schöner Name. Klingt jedenfalls besser als Haushaltsgesetz inklusive massiver Steuersenkung. Anne Schwedt in New York hat sich diese Sache mal angeschaut und vor allem, wie es auf die Börse gewirkt hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, das Paket, das massive Steuersenkungen und aber auch neue Ausgaben vorsieht, hat am Wochenende eine wichtige Hürde im Senat genommen. Die Börse schaut jetzt ganz gespannt auf die finale Abstimmung. Für viele Unternehmen, vor allem aus der Industrie und der Verteidigungsbranche, sind die geplanten Steuererleichterungen und Investitionen ein Pluspunkt. Analysten erwarten, dass die Verlängerung der Unternehmenssteuersenkungen und neue Abschreibungsregeln für Investitionen die Gewinne vieler US-Firmen stützen könnten. Allerdings gibt es auch massive Kritik. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel bezeichnet das Gesetz als politischen Selbstmord für die Republikaner und warnt, dass es Millionen Jobs in Zukunftsbranchen wie erneuerbare Energien kosten könnte. Besonders Solar- und Windenergieunternehmen sowie Krankenversicherer geraten unter Druck, da Förderungen gekürzt und Medicaid-Leistungen beschnitten werden sollen. Die Börse reagiert entsprechend gemischt. Während Verteidigungs- und Industriewerte profitieren, stehen grüne Aktien und Healthcare unter Druck. Ein weiteres Risiko ist auch, das Paket könnte das US-Defizit um bis zu 4 Billionen Dollar erhöhen und die Staatsverschuldung weiter anheizen. Also kurzfristig sehen viele Investoren das Paket als wachstumsfreundlich. Langfristig bleibt aber die Sorge vor steigenden Schulden und möglichen Belastungen für einzelne Branchen, Gabor.
Vielen Dank, Anne, für dieses Update. Und welche Termine in dieser Woche könnten für die Anleger sonst noch interessant werden?
Also in dieser Woche richtet sich der Fokus der Börse im Prinzip auf zwei große Themen. Zum einen eben Trumps Big Beautiful Bill. Die finale Abstimmung wird in den nächsten Tagen erwartet und Trump drängt auch darauf, eine Verabschiedung bis zum 4. Juli, also dem US-Unabhängigkeitstag. Das große zweite Highlight ist, am Donnerstag erscheint der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, einen Tag früher wegen des Feiertags. Der gibt ja wichtige Hinweise, wie robust die US-Wirtschaft wirklich ist und ob die Fed bei den Zinsen bald nachgeben könnte. Analysten rechnen mit etwas weniger neuen Jobs als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote soll aber stabil bleiben. Außerdem stehen die neuen Fahrzeugauslieferungen von Tesla im Fokus und Fed-Chef Jerome Powell spricht am Montag auf einem internationalen Notenbanktreffen. Da hoffen die Anleger auf neue Hinweise zur Zinspolitik.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der viertreichste Mann der Welt, der seine Hochzeit überall ja hätte feiern können, vor allem in den USA, auf Hawaii, in Florida, vielleicht sogar im Weltall, sich einen Ort der alten Welt ausgesucht hat. Mehrere Tage lang belegte Jeff Bezos für seine Ehe Extravaganza eine der schönsten Städte der Welt. Venedig, das Juwel auf dem Wasser. 50 Millionen Dollar soll das Spektakel am Wochenende gekostet haben. 200 hochkarätige Gäste feierten mit dem Bräutigam und seiner Braut Lauren Sanchez, darunter Orlando Bloom, die Kardashians, die Trump-Tochter Ivanka mit ihrem Mann Jared Kushner. Im Vorfeld hat es natürlich Gegenwind gegeben. Aktivisten machten Stimmung gegen diese Promi-Hochzeit in Venedig. Doch viele andere ließ der ganze Rummel um diese Milliardärsvermählung auch völlig kalt.
I don't see no problem with it. As a Venetian, we're not getting any kind of troubles or problems with public transport. I can get whatever I like.
Ein Kellner aus Venedig erzählt hier, es habe keine Einschränkungen vor Ort gegeben, er sehe gar kein Problem. Und er hat den venezianischen Bürgermeister auf seiner Seite, wobei der großzügiges Trinkgeld für seine freundliche Haltung bekommen hat. 3 Millionen Dollar spendete der Amazon-Gründer der Stadt. Das ist für einen Multimilliardär Kleingeld, aber Venedig als Stadt der Kaufleute groß geworden, griff trotzdem beherzt zu.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die hohe Klassik sich oft verschanzt in den Kulturpalästen der Welt. Ganz elitär, pompös, oft ziemlich weit weg von den Menschen. In der Met, in New York, im Teatro dell'Opera, in Rom, aber auch in der Philharmonie, in Berlin. Jenem zeltartigen futuristischen Bau in der Herbert von Karajan Straße 1. Hier spielt eines der besten Orchester der Welt für die Ohren der kulturinteressierten Elite in der Hauptstadt. Aber, das ist das Schöne, dieses Orchester verlässt einmal im Jahr auf jeden Fall sein Zuhause und pilgert geschlossen zur Waldbühne, eine Open-Air-Location mit Platz für 20.000 Zuschauer. Und dort, wo sonst Aerosmith, Kiss oder zuletzt auch Peter Maffay ihre Konzerte geben, da waren jetzt die Philharmoniker. Und sie veranstalteten ihr traditionelles Abschlusskonzert vor der Sommerpause, übertragen vom RBB. In Berlin ist dieser Termin Kult. Seit rund 30 Jahren gibt es diese Open-Air-Tradition in der Waldbühne. Der Gastdirigent in diesem Jahr hieß Gustavo Dudamel, ein Klassikstar, der aktuell das große Symphonieorchester von Los Angeles leitet. Und weil es in Berlin zum guten Ton gehört, auch mal locker lässig zu sein, sah man das Publikum nicht im feinen Zwirn, sondern in kurzer Hose, in T-Shirt. Und überall waren die Picknickdecken mit Brotzeit und auch Dosenbier war zu sehen. Und oben auf der Bühne klassische Musik auf Weltniveau. Was für ein Kontrast. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Und morgen hören Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir gewogen, freuen Sie sich auf Dagmar. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.